Du hast doch keine Eier in der Hose. Das gehört zu den schlimmsten Dingen, die man einem Mann sagen kann. Wenn jemand amputiert ist, dann ist das, oh, traurig, tut mir leid, aber echt toll, wie du damit zurechtkommst. Aber kastriert, oh Mann, arme Sau. Ich glaube, wenn man normal so fragen würde, dann würde sich so mancher Mann, hört sich jetzt scherzhaft an, aber da steckt eine Wahrheit hinter, sagen, lieber Gehirn amputiert als kastriert. Auf das Erste, da kann man besser verzichten. Denn damit fehlt der Kern der Persönlichkeit. Kastriert gebraucht man ja auch so im normalen Umgang und ist immer ein Begriff für ein totales Defizit. Wenn etwas oder jemand kastriert ist, dann fehlt der Sache das Entscheidende. Kastriert hat immer auch einen Touch von lächerlich. Es fehlt das, was den Mann zum Manne macht, was damit auch seinen Stolz ausmacht, was ihn zu einem ehrbaren Mann macht. Nicht die Fähigkeit, Kinder zu zeugen, das ist nicht der Punkt. Es fehlt damit die Fähigkeit, eine Frau zu dominieren. Und das gilt vor allen Dingen für Gesellschaften, Gruppen und Kulturen, wo die Macht des Mannes auch über die Frau wesentlich wichtig ist und Ehre, Mannesehre und Männlichkeit daran gemessen wird, dass man so was kann. Wer kastriert ist, ist irgendwie eine lächerliche Gestalt. Keine Eier in der Hose, kein vollwertiger Mann. Und genau so ein Typ, ein Kastrierter, ist der erste Mensch, dessen Taufe im Neuen Testament erzählt wird. Und wer jetzt nur ein bisschen nachdenkt, der muss es A, einen Stich geben ins Herz, denn das ist berührend. Da sind bestimmt viele andere auch getauft worden von der jungen Gemeinde. Aber das wird rausgepickt. Diese Taufe wird rausgepickt von einem, der keine Eier in der Hose hat. Das ist berührend. Und ich denke auch, immer weiter denken, das ist total vielsagend. Damit wird was ausgesprochen. Damit wird eine Botschaft in die Welt hineingeschrieben und gesprochen. Wenn wir also etwas davon verstehen wollen, von der Power, die das Evangelium von Jesus Christus damals ausgelöst hat und heute auslösen kann und will, dann schauen wir uns jetzt mal an, wovon in der Heiligen Schrift berichtet wird in Apostelgeschichte 8. Und wir gehen mit in eine Gegend, die heute noch jede Woche einmal in den Nachrichten ist. Da spielt sich diese Jesusrevolution ab. Wir gehen in den Gaza-Streifen. Der Bote des Herrn aber sagte zu Philippus, mach dich mal auf den Weg und geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus machte sich auf den Weg und ging genau dorthin. Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es war ein hochgestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kandake führt, ein Eunuch. Eunuch zu sein, da gab es im Wesentlichen damals zwei Möglichkeiten, wie man dazu kam. Möglichkeit A, das Kastrieren war eine Strafhandlung. Ein Gegner, ein besiegter Gegner, oft auch im Krieg, ein Führender, wurde damit eben total entehrt. Manchen wurden die Augen ausgestochen und wenn man sie so richtig fertig machen wollte, dann wurden sie kastriert. Die andere Möglichkeit, viel verbreiteter, kastriert zu werden, gab einem die Möglichkeit, in einer Gesellschaft, wo 98% aller Menschen zur untersten Unterschicht gehörten, gab einem die Möglichkeit, aufzusteigen. Denn einer, der kastriert war, war ja für manche andere keine Gefahr. Er konnte selbst, wenn er im Regierungssystem, bei Hofe oder in der Firma oder wo auch immer, wenn er anfing aufzusteigen, dann konnte er ja keine Dynastie aufbauen. Er konnte ja keine Nachfolger zeugen, für die er alles einsetzte. Und das war damals extrem. Augustus, der große römische Kaiser, hat sein Leben lang verzweifelt versucht, einen Nachfolger aufzubauen, der zu ihm passt. Der hat alles wild adoptiert, was ihm in den Weg kam. Die sind gestorben, gefallen oder er hat sie umbringen lassen. Aber es ging immer nur um eins. Da lebe ich weiter. Ich will eine Dynastie aufbauen. Und das war hier ja dann nicht möglich. Auch kein gefährlicher Ehrgeiz. Ich möchte meine Familie versorgen. Und natürlich, klar, ein solcher Kastrierter, ein solcher Eunuch konnte viel mit Frauen zu tun haben, da er ja nicht in Versuchung geriet, nicht in die Versuchung geraten konnte, den Besitzer des Ganzen zu entehren. Darum ging er hier nicht um die Frauen. Den Besitzer des Ganzen zu entehren, indem er sich an eine seiner Frauen ranmachte. Also Thema Macht und Ehre. Und so einer war das wahrscheinlich, ein hochgestellter Mann, ein Finanzminister. In vielen Kulturen war das üblich, diese Art von Kastration, vor allen Dingen im Oströmischen Reich später und ganz, ganz stark verbreitet in den alten Reichen in China. Der hier, von dem die Bibel berichtet, kommt also von der südlichen Nilgegend aus dem heutigen Sudan. Dort gab es eine Kultur, in der Königinnen regierten. Und so wie der ägyptische König den Titel Pharao hatte, hatten diese Königinnen in dieser Kultur den Titel Kandake. So sieht also Philippus in der Nähe des Gazastreifens einen komfortablen Reisewagen, auf dem ein merkwürdig auffälliger Typ sitzt oder darf man sagen thront. Die Bibel beschreibt das nicht, ich lasse meiner Fantasie freien Lauf. Der sitzt auf so einem Reisewagen, auf einem dicken Kissen, ist eher fett und wenn er spricht, hat er eine ganz hohe Stimme. Dunkelhäutig mit Sicherheit. Die Bibel sagt, der war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Wie er dazu kam, da kann man sich seine Gedanken machen. Das kann man gut vermuten. Jüdische Gemeinden gab es überall, im ganzen Mittelmeerraum, eben auch bis weit runter nach Afrika. Überall da, wo die Griechen ihre Kultur gebildet hatten, die hellenistische Kultur, da gab es auch hellenistische Juden. Und in seiner Heimat, am südlichen Nil, im heutigen Sudan, da weiß man, gab es eine große jüdische Kolonie. Damit war er in Kontakt gekommen. Die Bibel sagt nicht wie und was. Man kann sich seine Gedanken machen. War irgendwie von diesem Gott, von dem die redeten und mit dem die lebten, angefixt worden. Und jetzt wollte er mehr wissen. Er konnte es sich ja auch leisten. Er wollte mehr erleben. Und jetzt ist er dahin gereist, wo die immer erzählten, wo ihr Gott, dieser merkwürdige Yahweh, wo der zu Hause ist, Jerusalem. Da wohnt er und da ist der beste Ort, ihn anzubeten. Die Bibel? Jetzt befand er sich auf der Rückreise. Was das Neue Testament nicht sagt, das war eine total deprimierte Rückreise. Er muss total frustriert gewesen sein, denn seine ganze lange Reise, 4000 Kilometer, war sinnlos gewesen. Denn zum Anbeten im Tempel, und das war nicht Singen und Lobpreis, sondern das war Opfern. Zum Anbeten und Opfern im Tempel kam er gar nicht. Zwei Gründe. Erstens, Leute, die kastriert waren, waren nach dem Alten Testament nicht religionsfähig. 5. Mose 23. Wenn die Gemeinde des Herrn sich zum Gottesdienst versammelt, darf keiner dabei sein, der kastriert ist. Du kommst hier nicht rein. Und das Zweite, er war Ausländer und die durften auch nicht in den Tempel. Ein doppeltes. Du kommst hier nicht rein. Aber er hatte sich was mitgenommen von diesem Gott. Das sollte nicht umsonst sein. Er hatte ein Buch, in dem jemand für und von diesem Gott erzählt. Die Bibel, er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Er kam zwar nicht rein, weil er so war, wie er war, aber dieses So-Sein hatte auch Vorteile. Er hatte keine Eier in der Hose, aber viel Geld im Portemonnaie. Und so hatte er irgendeinen Schriftenhändler am Jerusalemer Tempel, die er manchmal nur kleine Zettelchen verkaufte an die wenigen Leute, die lesen konnte, richtig glücklich gemacht. Der war mit ihm hinten hingegangen und hatte den Panzerschrank aufgemacht und hatte ihm eine Jesaja-Buchrolle verkauft und hatte staunend gesehen, wie dieser fette Eunuch mit der hohen Stimme Scheinchen um Scheinchen auf den Tisch legte und ihm mal eine Jesaja-Rolle abkaufte. Und damit saß er jetzt auf seinem Wagen und fuhr nach Hause. Philippus lief hin, die Bibel, und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Völlig normal, das laute Lesen. Vielleicht war es auch gar nicht selber. Wahrscheinlich hatte er einen Sklaven, der ihm vorgelesen hat. Und natürlich konnte der kein Hebräisch. Aber natürlich las man auch das Alte Testament auf Griechisch in einer berühmten Übersetzung. Jetzt kommt die Bibel. Philippus fragte ihn, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Äthiopier sagte, wie kann ich das verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er forderte ihn auf, zu ihm auf den Wagen zu steigen. Und die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete, Achtung, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt. Aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil aufgehoben. Wer wird denn je seine Nachkommen zählen können? Bibellesen ist manchmal schwer, ne? Der Mann aus Äthiopien, der fragte, bitte sag mir doch, um wen geht das hier eigentlich? Wer ist dieser Er? Wen meint der Prophet eigentlich? Meint er sich selbst oder meint er jemand anders? Ich stelle mir vor, wie der da auf dem Wagen sitzt und wie der das liest. Der war zum Tempel gefahren. Der hatte ein Bild von Gott. Das Bild war hoch erhaben Thron. Und der Besuch im Tempel, der zwar nicht richtig stattgefunden hatte, hatte ihn in diesem Bild aber auch bestätigt. Denn der herodianische Tempel in Jerusalem, das war schon was. Das kommt man sich schon vorstellen, dass da Jahwe wohnt. Da konnte man aufschauen. Und vielleicht sogar die Tatsache, dass da nicht jeder reinkommt, hat diesen Gott noch so ein bisschen höher gesetzt. Denn es zeigt, wie groß er ist. Ach, wenn ich doch irgendwie da enger mit ihm in Kontakt kommen könnte. Und jetzt liest er aus diesem Buch, was irgendwie diesen Gott insgesamt beschreibt, ein Prophet Jesaja. Und was er liest, das klingt nicht wie Tempel, nicht wie Gold, nicht wie Thron, nicht wie hoch oben, nicht wie erhaben, nicht da will ich hin. Das klingt genau gegenteilig. Erniedrigt, wie ein Schaf, das geschoren wird, wie ein Lamm, das geschlachtet wird, ohne Zukunft. Mensch, wovon spricht dieser Jesaja eigentlich? Von Gott ja wohl bestimmt nicht. Das klingt eher, als ob er mich kennen würde, mich, den kastrierten Eunuchen aus Äthiopien. Aber von mir kann er ja auch nicht die Rede sein. Hier kennt mich ja keiner. Da ergriff Philippus die Gelegenheit, und jetzt kommt es, Leute, Gemeinde Jesu Christi, passt auf. Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erzählte ihm die gute Nachricht von Jesus. Da habt ihr jetzt die Revolution und die Power. Und jetzt sprengt Philippus dessen Gotteshorizont, seine Vorstellungen von Gott, mit denen er 4000 Kilometer nach Norden gereist war, und erzählt, ja, hier ist sehr wohl von Gott die Rede. Das Lamm, das zum Schlachten geführt wird, da spricht Gott von sich durch diesen Jesaja. Hä? Das Schaf, das geschoren wird, da spricht Gott von sich durch diesen Jesaja. Der duldet, aushält, da spricht Gott von sich durch diesen Jesaja. Ja, hier ist die Rede von Gott. Nicht von dem Gott, den die Menschen sich vorstellen und ausmalen. Groß und nahbar, weit weg, unerschütterlich, erhaben. Sondern hier ist die Rede von dem Gott, der sich in Jesus Christus selbst vorgestellt und präsentiert hat. Klein, unscheinbar, nähesuchend Gott, emotional. Passt das zu Gott? Nein. Auf die Pelle rückend, aber dabei zu Herzen gehend. Dieser Eunuch in seiner Sehnsucht nach Gott, die hat ihn ja getrieben, war mit Gott und Göttern groß geworden, selbstverständlich. Und er kennt alle, hier kommst du nicht rein, Religionen. Mach das, hier ist die Liste, hack sie ab, dann kannst du nochmal nachfragen kommen. Diese Religionen kannte er alle. Und hier hört er etwas, hier liest er etwas, auf diesem Wagen sitzend am Gazastreifen, was einmalig ist, neu abgedreht, etwas total crazy über den wahren Gott. Seine Größe liegt nicht im drauf sitzen bleiben. Seine Größe liegt im Runtersteigen, im sich klein machen, im sich beugen. Dieser Gott ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Der sagt, komm, du kastrierter, fetter Eunuch, komm zu mir und wir fangen zusammen an. Ich will dich, weil du nicht komplett bist. Denn ich bin Gott, komplett bin ich selber. Dieser Gott gibt, was er ist. Er verlangt nicht, was er ist, damit man ihm gleich ist. Er schenkt, was er ist. Und so sind wir seines Blutes und Stammes. Das ist die Jesus-Revolution. Und die liest er hier auf diesem Wagen sitzend bei Jesaja. Eins möchte ich noch sagen. Philippus, so übersetzt Luther, und das finde ich ganz wichtig für uns als Gemeinde, Philippus tat seinen Mund auf, übersetzt Luther, und erzählte von Jesus Christus. Leute, lasst uns wirklich auch unseren Mund auftun. Das hier ist exemplarisch, das heißt beispielhaft. So zieht Gott, der Heilige Geist, ab jetzt durch die Welt. Und zwar, er handelt, indem er auf diesen Menschen zugeht, sich zu ihm auf den Wagen setzt und ihm das Bewusstsein vermittelt, ich will zu dir. Das ist ja eine Handlung, ein Annehmen. Und er redet. Beides ist wichtig. Beides ist Bestandteil der Mission Jesu Christi. Das Handeln und das Reden, Wort und Tat. Zuerst das Zugehen auf diesen komischen Menschen, das Ja demonstrieren, und dann dazu auch den Mund auftun und das, was man gerade getan hat, gerne auch deuten und erklären. Und ganz wichtig, in dem Moment, wo er sich zu diesem Menschen auf den Wagen setzt und die Liebe Gottes demonstriert, muss er den Mund aufmachen und reden, damit dieser kastrierte Eunuch nicht der Meinung ist, die Liebe, die ihm hier entgegengebracht wird, käme von Philippus. Er muss den Mund aufmachen und von Jesus reden, um zu sagen, ich bin auch nur ein Bewegter. Ich bin auch nur einer, den jemand selber hierhin geführt hat. Ja, ihr Lieben, ich meine, dem Wort, dem, was wir reden und sagen, müssen Taten folgen. Und das Wort und das Reden muss von Taten begleitet werden. Und die Taten müssen und sollen vom Reden begleitet werden, damit das, was wir tun, eindeutig verweist auf den, der es wirklich tut. So lernt dieser lebenshungrige Kastrierte den Gott kennen, der ihm begegnen will. Der sagt, du hast keine Eier in der Hose, komm in meine Arme, das ist Jesus Christus, Punkt. Also, sagt sich der Eunuch, so ähnlich wie Julia eben, machen wir mal Nägel mit Köpfen. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte, da gibt es Wasser. Spricht was dagegen, dass ich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten, die beiden stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier, und Philippus taufte ihn. Ja, Nägel mit Köpfen. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn wieder gepackt und ging weg. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Von Freude erfüllt setzte er seine Reise fort. Noch 3920 Kilometer bis zu den Quellen des Nil. Unvergessen bin ich mit groß geworden an dieser Stelle die Übersetzung von Martin Luther. Er zog aber seine Straße fröhlich. Er zog aber jetzt seine Straße fröhlich. Fröhlich. Er war nach Norden gekommen voller Lebenshunger, so geknickt, wie jemand sein kann in seiner Lebenssituation, Und er war auch so ähnlich wieder weg. Und jetzt nach dieser Begegnung mit diesem Christusmann Philippus und dieser Erkenntnis, dieser Gott ist wirklich Wahrheit. Ich bin ihm begegnet. Hier ist der Tempel. Hier in Gaza, auf dieser Straße, auf diesem Wagen. Da ist der Ort, wo Gott wohnt, wo er mir begegnet, wo ich ihn anbeten kann. Das heißt, er ist auch 100 Kilometer weiter. Der ist auch 2000 Kilometer weiter. Der ist auch im Südsudan. Er zog aber seine Straße fröhlich. Die Message, diese englische Übersetzung, schreibt folgendermaßen: He had what he would come for and went down the road as happy as he could be. Er hatte, wofür er eigentlich immer gekommen war, und zog seine Straße zurück, so glücklich, wie er nur sein konnte. Eine kleine Sache habe ich noch. Dann kannst du noch folgen? Ja. Denn das war nicht der Gipfel des Glücks. Das war noch gar nicht der Gipfel des Glücks. Wenn man die Bibel ein bisschen kennt, Jesaja weiterliest, dann kommt man drauf, dass der Gipfel des Glücks noch vor diesem Mann liest. Ich gehe mal davon aus, er liest jetzt diese Jesaja-Rolle weiter, ne? Seite um Seite, ne? Hat einen langen Weg vor sich. Und dann liest er Folgendes. Er liest, dass das, was gerade passiert war, bereits bei Gott angedacht war. Dass lächerliche Leute ohne Eier in der Hose von Gott angelacht und umarmt werden. Dass dieser Gott zu diesen Leuten, ja, komm in meine Arme, sagt. Er hatte gelesen, habt ihr alle direkt mitbekommen eben, das war Jesaja 53, ne Jutta? Ja. Bei Jesaja 53. Und er liest jetzt weiter und dann stößt er irgendwann auf Jesaja 56. Und da steht Folgendes. Und jetzt passt ganz genau auf. Er sitzt da und liest. Gibt ja Höhepunkte beim Bibellesen und Tiefpunkte. Und plötzlich liest er: Der Ausländer, der sich dem Volk des Herrn angeschlossen hat, soll nicht mehr fürchten, der Herr wird mich aus seinem Volk ausstoßen. Das ist Gottes Zukunft in Jesaja. Und dann kommt ein Satz. Und der Eunuch, der kastriert ist, der soll nicht mehr sagen, ich bin doch nur ein abgestorbener Baum. Der Herr sagt, sie dürfen alle in mein Heiligtum kommen und die Freude meines Volkes teilen. Das ist der Gipfel des Glücks. Dieser Philippus eben war kein Spinner, nein. Er war ein Bote des Gottes, von dem hier schon die Rede ist und den ich hier erlebt habe. Ja, das ist damals schon gesagt. Das gehört zur Vision Gottes für seine neue Welt. Warum Gott das in der Geschichte macht, in Hunderten von Jahren, weiß ich nicht. Wenn du da sitzt und das so erlebst, dann fängst du nicht an zu spekulieren und dumme Fragen zu stellen, sondern sagst, Halleluja, Amen. Ja, er zog jetzt wirklich seine Straße fröhlich nach Hause als neuer Mensch. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Was wir wissen ist, dass Jahrhunderte später Missionare, die durch Afrika gehen, in dieser Gegend um die Nilquellen, in der Gegend des heutigen Äthiopien, auf christliche Gemeinden stoßen. Und denken, ups, ihr wollt denen von Jesus Christus erzählen? Hier gibt es ja Christen. Was ist das denn? Wo kommen die denn her? Wir wissen es nicht. Ich mache mir so meine Gedanken. Was ich mir für mich und für uns als Gemeinde wünsche, das Lesen, das Hören, das Wahrnehmen und Reagieren. Ich möchte erstens sein wie dieser Kastrierte und Jesus Christus erleben und damit Leben erleben. Und ich möchte zweitens sein wie Philippus und diese Erfahrung weiterleben und weiterreden. So kommt das traumhafte Reich Gottes und seine Herrschaft um und durch diese Welt, die sich so sehr danach sehnt. Amen. Danke, Herr, für dieses Signal im Neuen Testament. Danke dafür, dass sich Lukas diese Bekehrung ausgesucht hat. Damit will er uns was sagen. Damit wolltest du uns durch Lukas etwas sagen. Und wir wollen hören. Wir wollen Menschen, die so komisch sind, die nicht in unser Raster passen, die vielleicht selber darunter leiden, aus ganzem Herzen offensiv lieben. Und wir wollen Ihnen dann auch sagen, wo diese Liebe eigentlich herkommt, damit es keine Missverständnisse gibt und Sie meinen, das wären wir. Denn das bist du. Amen.